Herzlich willkommen zu deinem Basis-Podcast. Heute mit einer ganz besonderen Folge. Denn zu Gast war vor einigen Tagen der Rechtsanwalt Dr. Rainer Füllmich. Mein Name ist Wolfgang Werntgen und mit meinem lieben Kollegen Christoph Bedürftig hatten wir das große Vergnügen, unser Basismitglied und Mitbegründer des Corona-Ausschusses zu interviewen. Ziel des Gespräches war es, den Rechtsanwalt einmal von seiner persönlichen Seite kennenzulernen. Natürlich ließ es sich nicht vermeiden, zunächst über ein paar sachliche Themen zu sprechen. Wie er zu einem Autogramm der Western-Legende John Wayne gekommen ist, warum er mit links schneller ziehen kann als so manch anderer und was ihn persönlich bewegt, erfahrt ihr in dieser Folge. Steigen wir also ein, wie er über die Zensierung seines Basisvorstellungsvideos denkt. Wir wünschen euch viel Spaß beim Hören.
Das heißt, dass das, was wir zu sagen haben, für die gefährlich ist. Weil wir haben die Wahrheit, wir haben die wissenschaftlichen Fakten und die haben nichts außer, ich will mal den witzigen Typen aus dem Video nachmachen, außer rechts, rechts, Nazi, Nazi. Keine Argumente. Offenbar sind sie intellektuell massiv überfordert und deswegen können sie mit unseren Meinungen nicht umgehen. Aber dem muss entgegengewirkt werden. Es sind ja etliche Verfahren anhängig. Selbst in den USA gibt es massive Bemühungen, ich glaube von 36 Bundesstaaten und sogar des Federal Government, man weiß nicht, wie das Federal Government jetzt unter Joe Biden drauf ist, die großen Social-Media-Konzerne zu zerschlagen. Und ich denke, das ist auch an der Zeit. Da ist auch genug an sogenannten Deep Pockets, sodass dann, wenn wir über die Schadensersatzdinge sprechen, das wird ja früher oder später der Fall sein, bei denen ganz besondere Deep Pockets vorhanden sein dürften. Denn das ist ja auch nach Martin Schwabs, Professor Schwabs Feststellung, ein wesentlicher Treiber dieser sogenannten Plandemie. Ohne die Mitwirkung der Altmedien, die ja offenbar allesamt eingekauft wurden, wäre nichts von dem, was hier passiert ist, möglich gewesen.
Nun kennen wir dich und deine lieben Kollegen aus dem Corona-Untersuchungsausschuss. Ihr schaut ganz viel hinter die Kulissen und wir verfolgen eure Arbeit ganz gespannt. Nun würde uns aber als ja, deine Basisfreunde und Kollegen interessieren, wie geht es denn dir persönlich als Mensch bei einem solchen Vorfall und im Rahmen dieser Arbeit?
Na, also das ist Teil, ich will mal so sagen, das ist Teil des Jobs. Mir ist das eigentlich reichlich egal. Es berührt mich zumindest nicht. Es ist irgendwie so ein bisschen ärgerlich, wenn man das wahrnimmt, aber es ist ja nichts Neues. Jetzt hat der Tagesspiegel, der sich inzwischen zu einer Art neuer Stürmer entwickelt hat, mit zwei Krawalljournalisten versucht, auf mich einzudreschen. Ich habe es noch gar nicht gelesen, habe aber Leserbriefe wahrgenommen, die mir andere Leser dieses Blatts zugeschickt haben, die mich unterstützen. Also das ist... wäre vor einem Jahr nicht möglich gewesen. Vor einem Jahr hätte die Justiz dazwischen geschlagen. Inzwischen müssen wir leider davon ausgehen, dass auch weite Teile der Justiz unter Kontrolle gebracht wurden, besonders hier in Deutschland. Wir wissen, dass das natürlich so pauschal nicht ganz korrekt ist, weil es gibt, ist ja sogar öffentlich teilweise, es gibt das Netzwerk kritischer Richter und Staatsanwälte. Es gibt da also schon Ausnahmen. Aber hier in Deutschland wird massiver Druck gemacht, hier in Europa wird massiver Druck gemacht. Warum? Ja, das ist auch eine Sache, die für die Partei irgendwann von Bedeutung sein wird. Warum ist das so? Ja, wir haben von verschiedenen hochkarätigen Investmentbankern, wir haben ja einige auch im Ausschuss schon gehört, die Mitteilung bekommen, dass Europa deshalb besonders wichtig ist, weil hier in Europa verhindert werden muss, dass die Menschen mitbekommen, dass hier sämtliche Kassen leer sind. Hier wird ja nur noch Geld gedruckt. Die EZB ist längst pleite. Sie hat den ganzen Müll gekauft, der da draußen an Staats- und sonst was Anleihen unterwegs gewesen ist. Dem stehen keinerlei Gegenwerte gegenüber oder die sind so gering, dass sie jedenfalls nicht ins Gewicht fallen. Die Pensionsfonds sind alle komplett kaputt und leer. Und wenn das hier rauskommen würde, dann würde das Gros der Bevölkerung auch wissen, wer dafür verantwortlich ist, nämlich die sogenannte Davos-Clique, die selbsternannten Konzern- und Politikeliten, die sich zumindest, das ist das Wichtigste, wohl die wichtigste Plattform, einmal im Jahr in Davos im Rahmen des Weltwirtschaftsforums treffen. Die haben hier, aber nicht erst seit einem Jahr, sondern locker seit 30 Jahren mindestens, vielleicht auch länger, aber seit 30 Jahren können wir es wohl belegen, weltweit die Steuerzahler ausgeplündert. Bei uns hat es besonders reingehauen, deswegen jetzt auch diese, in Europa meine ich, deswegen jetzt wohl auch diese massiven Bemühungen, uns hier unter Kontrolle zu bringen, und zwar gerade hier in Deutschland. Frau Merkel sieht ja auch nicht mehr so astrein aus, sie scheint auch massiv unter Druck zu stehen. Die Fehler der anderen Seite, die unter diesem Druck passieren, werden immer offensichtlicher. Die sogenannten Impfnebenfolgen waren bestimmt nicht Teil des Plans. Das macht auch die Leute jetzt nervös, die so ein bisschen auf Regierungslinie noch waren. Und das sieht man Frau Merkel an. Das wird man demnächst, wenn Frau von der Leyen auch noch versucht, hier die kleine Weltregierung in Form der EU-Regierung in Szene zu setzen, sicherlich auch ihr ansehen. Selbst ihre Stahlhelmfrisur wird sie da nicht mehr schützen können.
Also kann man davon ausgehen, dass das so eine Art Ablenkungsmanöver ist, ja, was so tatsächlich passiert, so ähnlich wie so bei so einem Fußballspiel, wenn Weltmeisterschaften sind, dann werden so zwischendurch mal ein paar Gesetze durchgewunken, aber das ist ja natürlich jetzt viel, viel größer. Aber es scheint, dass diese ganzen Verunsicherungen, die in der Gesellschaft passieren, ja darauf ausgerichtet sind, uns tatsächlich von dem Eigentlichen abzulenken, oder?
Das ist eine perfekte Frage und Antwort. So sehen wir das. Wir werden für Freitag wohl auch nochmal die psychologische Seite der ganzen Geschichte genauer betrachten mit einigen Fachleuten. Das ist so, dass die Panik, die hier geschürt wurde, damit wir alle nur noch Richtung Corona gucken, verhindern soll, dass wir merken, wer uns hier bestohlen hat über Jahrzehnte. Wir gucken nur noch in Richtung Corona und sehen nicht mehr, wie hinter uns sozusagen alles zusammenbricht, weil das leere Geld, die leeren Geldkoffer nichts mehr stützen. Das ist ganz sicher, das ist unsere Überzeugung, ganz sicher ein ganz, ganz wichtiger Teil des Plans. Diese Desorientierung, Desinformation, die ist gewollt. Die Leute sollen sich nicht sicher sein können. Das sieht man ja auch, könnte ja selber an den Inhalten dieser schwachsinnigen Verordnung, die, wie wir ja aus mindestens zwei Entscheidungen inzwischen wissen, Amtsgericht Weimar, Amtsgericht Ludwigsburg, alle verfassungswidrig sind. Diese Inhalte sind für den Normadressaten, das sind wir, wir sollen dies oder jenes machen oder nicht machen, nicht nachvollziehbar. Das ist Absicht. Selbst die Anwender, die Rechtsanwender, also die, die da draußen als Polizei beispielsweise jemanden verhaften sollen, weil er Geburtstag feiert oder auf einer Parkbank, wissen auch nichts. Die versuchen sich irgendwie so durchzufummeln und in den Gerichten, habe ich es erlebt, ist auch nicht anders. Die wissen nichts. Das ist alles wild gewordenes Durcheinander, aber es ist in der Tat genauso, wie du sagst, es dient nur zu einem Zweck, nämlich uns zu destabilisieren und desorientieren, damit wir weiterhin in die falsche Richtung gucken und nicht merken, was hier in Wahrheit gespielt wird.
Wie kann man denn jetzt, sage ich mal, die noch nicht so wirklich so informiert sind wie wir, weil Christoph und ich, wir haben gerade im Vorgespräch schon festgestellt, dass wir sehr viele Corona-Ausschuss-Sendungen gesehen haben. Ich habe alle gesehen und muss offen sagen, wie geht man daran, auch im Kleinen die Menschen aufzuklären? Denn das ist eine sehr große Herausforderung, die ich immer wieder feststelle, dass sich Menschen spalten. Das ist ein ganz großes Thema gerade in unserer Gesellschaft. Und wie kann man die Menschen eigentlich abholen, auch im kleinen Kreis versuchen, irgendwo darauf aufmerksam zu machen? Das gelingt augenscheinlich im Moment überhaupt nicht, denn die machen alle irgendwo zu und wollen nichts wissen, was da an sachlichen Informationen kommt. Wie kann man das ändern?
Das ist auch wirklich wichtig. Also ich habe festgestellt, dass es im Einzelfall Sinn macht, ein bisschen Energie aufzuwenden und mit den Leuten zu sprechen. Das merkt man ja relativ schnell, ob jemand gesprächsbereit ist, vielleicht schon einen fragenden Blick hat. Ich habe das neulich einmal im Taxi erlebt, ich habe es auch erzählt. Da war ich eine halbe Stunde im Taxi unterwegs. Der Mann war voll auf der anderen Seite. Als ich ausgestiegen bin, hat er dann sich bedankt dafür, für die Hinweise, Corona-Ausschuss und so, und hat gesagt, Mensch, Sie haben recht, da stimmt was nicht. Und das ist ein Erfolg. Ansonsten stehe ich inzwischen auf dem Standpunkt, und ich glaube, die anderen bei uns im Ausschuss sehen das genauso, dass es grundsätzlich nicht lohnt, die Energie aufzuwenden und die Zeit aufzuwenden, jemanden zu überzeugen, der unbedingt geimpft werden will. Es ist extrem bedauerlich, es ist extrem, ja, es ist dramatisch, dass so viele Menschen bereit sind, ihr Leben aufs Spiel zu setzen, denn wenn das auch nur zum Teil stimmt, was Professor Bakti, Dr. Wodak und Ulrike und die anderen, Professor Kämmerer und die anderen uns erzählen, dann sind das tickende Zeitbomben. Dann sind das möglicherweise alles Dead Man Walking, die jetzt in der Gegend rumlaufen. Wir versuchen jetzt auf wissenschaftlicher Basis rauszubekommen, ob man dieses Giftzeug aus dem Körper wieder rauskriegt und wenn ja, mit welchem Aufwand und zu welchen Kosten. Aber bis hierhin ist es so, dass die Menschen, die davon überzeugt sind, so müssen wir es machen, nicht aufgehalten werden können. Ich bin davon überzeugt, dass die Gegenseite, ich spreche jetzt nicht von denen, die auf Regierungslinie sind, die sind ja auch Opfer, aber die Gegenseite, also diese ganz, ganz kleine Gruppe von Menschen, die uns hier am Nasenring durch die Arena führt, mit einem Haufen geschmierter und unter Druck gesetzter und manipulierter Journalisten, Politiker und sonst was, aber dass die eigentliche Gegenseite, es sind vielleicht 0,000 sonst was Prozent der Weltbevölkerung, dass die aus deren Sicht diese, sagen wir mal 80%, es ist hochgegriffen, 80%, die da am Nasenring durch die Arena laufen, für die sind das völlig bedeutungslose Leute. Das sind Laborratten, mehr nicht. Denen ist das völlig egal. Für mich ist das sehr tragisch. Ich finde das absolut dramatisch. Ich finde das hammerhart, dass so viele Menschen bereit sind, alles über Bord zu werfen, was man vielleicht ja mal irgendwann in der Schule an kritischen Fragen gelernt hat. Aber auch für uns sind diese Menschen letzten Endes nicht so bedeutungsvoll, also außerhalb dieses Mitleids, was ich habe, so bedeutungsvoll, dass wir unsere Energien darauf verschwenden sollten. Ich sage das ein bisschen böse, weil wir brauchen unsere Energien innerhalb des Kreises von, sagen wir mal, 10%, vielleicht auch 20% der Weltbevölkerung. Bei uns im Westen vielleicht 10% außerhalb der westlichen Sphäre sind das sicherlich viel mehr. Denn wir wissen ja in Afrika, in Indien, in anderen Ländern auch, Asien, da gibt es auch die Regeln, aber es ist den Menschen größtenteils sowas von vollkommen egal. Also da draußen sind sicherlich insgesamt 10-20%. Das sind die Besten. Das sind die mit, ich sage das ohne Überheblichkeit, das sind die, die, wie Professor Lind sagt, Sozialkompetenz, Moralkompetenz haben. Die also Fragen stellen können und die auch in der Lage sind zu diskutieren. Und wir untereinander sollten unsere Energien dafür einsetzen, so schnell wie möglich das Spiel zu stoppen und danach den Laden aufzuräumen, die Verantwortlichen zur Verantwortung zu ziehen. Wenn wir zwischendrin noch in der Gegend rumlaufen und in Rettungsboote runterspringen, die gar nicht gerettet werden wollen, dann kommen wir diesem Ziel nicht näher. Deswegen habe ich gesagt, konzentriert eure Kräfte auf das, was wirklich Sinn macht.
Du hast ein schönes Wort gesagt, nämlich das Stichwort Energie. Man merkt sie im Gespräch, sie ist schier unbändig und ihr seid fast seit einem Jahr bei der Arbeit und man fragt sich, schlaft ihr überhaupt noch? Woher nimmst du persönlich diese unglaubliche Kraft und Energie? Was ist dein Antrieb und dein Motor? Wo kommt das her?
Weißt du, ich war schon immer so, glaube ich. Es war so, dass ich innerhalb der Familie wahrscheinlich immer gepusht wurde, ohne dass ich so richtig gemerkt habe, dass es Pushen war. Irgendwann habe ich es doch gemerkt. Da habe ich mich mal selber in eine Burnout-Klinik eingewiesen für eigentlich 4 Wochen, dann doch 8 Wochen. Aber das war dann auch der Moment, wo ich gesehen habe, dass irgendwann die Kräfte am Ende sind. Dennoch, auch meine Dissertation befasst sich ja mit der Frage, wie kann ich verhindern, das ist so ein halbmedizinisches Thema, wie kann ich verhindern, dass, wenn ich nicht mehr selbst entscheiden kann, künstlich lebensverlängernde Maßnahmen durchgesetzt werden. Dazu ist erforderlich, dass man sich damit auseinandersetzt, dass man weiß, was einem blühen kann. Also die Motivation ist die, dass ich wissen will, was los ist. Denn nur wenn ich weiß, was los ist, kann ich die richtigen Entscheidungen treffen. Wir wissen inzwischen aufgrund unserer Arbeit im Corona-Ausschuss so viel, dass wir uns sicher sein können, dass wir das Spiel drehen werden mit dem eben angesprochenen Personal, mit diesen 10 oder 20%. Vielleicht sind es auch nur 5%, reicht auch gegenüber 0,00 sonst was. Und da glaube ich, dass man einfach nicht locker lassen darf. Ich halte das durch, weil ich eine sehr gute Beziehung habe. Ich habe 2 Hunde, die mich lieben, meine Frau sowieso und meine Mutter, meine Schwester. Also mein ganzes Umfeld ist ausschließlich positiv. Da gibt es niemanden, der dazwischen grätscht. Es gibt ein paar nicht ganz so eng Verwandte, die sind ein bisschen kritischer, aber keiner ist da, der sagt, du machst da nur Mist, sondern selbst die, die sagen, ich weiß nicht, ob man das ganz so krass sehen kann, selbst die sagen, im Prinzip könntest du recht haben. Und die gucken dann auch mal rein. Und das ist ja der Anfang.
Toll.
Ja, du hattest das ja schon mehrfach erwähnt, dass eigentlich im Grunde deine Frau dich dazu getrieben hatte. Du hattest dich ja so ein bisschen schon eigentlich in Amerika so ein bisschen zurückgezogen und wolltest jetzt nicht den Lebensabend genießen, aber so ein bisschen ruhiger werden. Und dann kam diese Corona-Geschichte und deine Frau, so wie du es immer gesagt hast, hat dich da so ein bisschen hingetrieben und gesagt, Rainer, du musst da hin, du kannst das ja nicht hier so aus dem Sessel dir angucken. Das ist ja richtig, ne?
Ja, das stimmt. Sie war da sowieso nicht so richtig zufrieden, muss ich zugestehen. Wir haben da draußen, also es war meine Wahl, aber meine Frau fand es auch klasse, als wir die Ranch gekauft haben in der Mitte von nirgends, niemand da, totale Ruhe. Du siehst da nur weit, du kannst 10 Meilen weit gucken oder noch weiter, wenn das Wetter gut ist. Du siehst da nur ab und zu einen Bär oder die Pferde, die da draußen rumlaufen und so. Aber für meine Frau war es nicht so wirklich das Richtige. Und sind zwar, wenn wir dann in irgendeine größere Stadt fahren würden oder wir würden nach San Francisco oder LA fahren, um irgendein Konzert zu sehen, das ist zwar auch eine schöne Abwechslung, aber sie steht auf dem Standpunkt und bei genauerem Überlegen hat sie vermutlich recht, dass das Land zwar sehr schön ist, aber dass die Menschen sehr kaputt sind. Gilt nicht für alle, aber dass sie sehr kaputt sind. Ich habe das mal gesagt, mir ist das gar nicht so aufgefallen, weil ich einfach zu viel Zeit da verbracht habe. Und als ich da zur Schule gegangen bin, war es ja auch noch nicht so in den 70ern. Es sind sehr viele Menschen, die schon physisch kaputt sind. Noch mehr vielleicht, die auch psychisch kaputt sind. Die ganzen armen Schweine, die da aus irgendwelchen Kriegen zurückgekommen sind und um die sich die Gesellschaft leider nicht so kümmert, wie sie es eigentlich tun müsste. Aber man sieht auch dort, dass, wie gesagt, ich habe es erst so richtig wahrgenommen, als sie mich darauf aufmerksam gemacht hat, dass viele Menschen total übergewichtig sind, weil sie eben seit bestimmt 50 Jahren von der Lebensmittelindustrie vergiftet werden, die wiederum scheinbar Hand in Hand arbeitet mit der Pharmaindustrie, die 35% der Fernsehwerbung ausmacht. Also das ist das, wo sie gesagt hat, das halte ich hier auf Dauer nicht aus. Ich finde das okay, wenn wir hier sind und du deine Batterien auflädst, aber damit hatte sie dann auch einen guten Grund zu sagen, lass uns erstmal zurückfahren. So, jetzt kann ich sowieso nicht mehr in die USA im Moment. Lass uns erstmal zurückfahren und mach das, was du am besten kannst. Nämlich leg dich mit den Typen an, die diese Sauerei zu verantworten haben.
Du hast eben schon gemerkt, ich bin besonders interessiert an den Batterien, die du jetzt so schön erwähnt hast. Du hast uns einen sehr offenen Einblick gegeben. Vielen Dank dafür, wo die Kraft herkommt. Gab es in deiner Vergangenheit oder vielleicht auch jetzt persönliche Vorbilder oder Menschen, die dich inspiriert haben, so sehr an der Front zu stehen und für Freiheit und Demokratie zu kämpfen?
Also das unmittelbare Vorbild, was ich immer hatte, war mein eigener Vater, weil der hatte ganz klare Moralvorstellungen, der hatte unfassbaren Mut. Ich habe einmal erlebt, wie er war ja Polizeibeamter, wie er sich vor mich gestellt hat, ich war 12 Jahre oder sowas, ich glaube, er wollte mit mir zum Turnen, also ich hab ja mal Leistungsturnen gemacht in der Bremer Landesmannschaft und irgendwo am Bahnhof war irgendein mieser Typ, der bestimmt einen Kopf größer war als mein Vater und ich war ja erst 12. Mein Vater hat da überhaupt keine Regung gezeigt, hat gesagt, einen Schritt weiter und dann war es das für sie. Er meinte, er hatte eine Uniform an, er meinte damit, er würde den Typen festnehmen. Ich glaube, das wäre schwer geworden, wenn er sich körperlich mit ihm hätte auseinandersetzen müssen. Aber natürlich, mein Vater war tatsächlich, ich habe ihn immer so empfunden, ich glaube, meine Geschwister auch, der war ein Vorbild. Ich weiß, dass ihn die Leute, die er ausgebildet hat, auch sehr geschätzt haben. Aber was das, abgesehen davon, juristisch ist, dass der amerikanische ehemalige Supreme Court Justice Brandeis, Louis D. Brandeis, übrigens deutschstämmig, der, ich glaube, das war der erste jüdische Supreme Court Justice vor rund 100 Jahren. Und der hat sich damals mit den damaligen, das ist gar nicht so neu, was wir hier erleben, nur in dieser Brutalität und in diesem Ausmaß vielleicht, der hat sich damals mit gleich zwei Industrien angelegt, nämlich mit der Ölindustrie und mit der Finanzindustrie. Und er wurde dadurch, so wurde er hinterher betitelt, hat dann überwiegend umsonst gearbeitet, weil er eben unabhängig war, wurde als People's Lawyer bezeichnet. Und er war derjenige, und dieses Motto finde ich nach wie vor klasse, der, weil er gesehen hat, wie alles vertuscht wurde, damit die Öffentlichkeit nicht sieht, was wirklich hinter den Kulissen los ist, der hat den Spruch geprägt, Sunlight is the best disinfectant. Und das sehe ich auch so. Das Sonnenlicht ist das beste Desinfektionsmittel, mit anderen Worten. Man muss da, wo die versuchen, Dunkelheit zu schaffen, wo sie versuchen, alles im Dunkeln zu halten, den Scheinwerfer voll reinhalten, um zu sehen, was los ist. Und dann sieht man auch, wie die kleinen Ratten alle in alle Richtungen verschwinden.
Wir lernen viel im Corona-Untersuchungsausschuss und in vielen Artikeln und Interviews, warum dieses Lügenkonstrukt gerade in Deutschland so gut funktionieren kann. Also wir sehen so ein bisschen die Schwächen unserer Gesellschaft und die Anfälligkeit. Nun bist du aber auch viel auf Demonstrationen gewesen, hast tolle Reden gehalten und da sieht man vor allen Dingen die Menschen, die, wie wir so schön sagen, aufgewacht sind. Welche Teile in der Gesellschaft, gerade in Deutschland, siehst du, die dir Mut machen? Welche Stärken siehst du auch in unserer Gesellschaft, die uns daraus begleiten können?
Ich glaube, das Wichtigste war zu erkennen, dass auf allen Demos, auf denen ich mich bewegt habe, das Gegenteil von dem stattfand, was in den Altmedien berichtet wurde. Ich habe nicht einen einzigen Rechtsradikalen gesehen. Ich habe niemanden gesehen, der irgendwie aus dem Ruder gelaufen war. Ich habe hinterher im Fernsehen gesehen, wie zum Beispiel dieser Reichstagssturm, der aus meiner Sicht vollständig inszeniert worden war, möglicherweise vom Verfassungsschutz selbst, wie dieser Reichstagssturm ein Fake war. Aber die Menschen, die ich unmittelbar und persönlich gesehen habe, mit denen ich auch gesprochen habe, waren völlig normale Leute aus der Mitte der Gesellschaft. Ganz überwiegend allerdings Leute, die in der Lage sind, die also diese Moralkompetenz haben, von der Professor Lind spricht, sonst wären sie nämlich nicht da gewesen, die in der Lage sind, Fragen zu stellen und Meinungen zu diskutieren. Und das macht richtig Spaß, mit denen zu reden, weil man merkt, dass man einfach einen Kontakt hat und nicht nur hirnloses Blabla von sich geben muss, sondern dass man tatsächlich sprechen kann mit Menschen, die ähnlich denken und vor allem in eine ähnliche oder in genau die gleiche Richtung arbeiten wollen wie wir, nämlich eine bessere, funktionierende, demokratische Gesellschaft zu schaffen.
Du hattest gerade den Professor Lind angesprochen und ich fand diesen Vortrag sehr interessant, gerade auch mit der Moralkompetenz, etwas, was ich noch nie so auf dem Schirm hatte, aber er hat ja deutlich gemacht, dass Moralkompetenz vorhanden sein muss, um tatsächlich Demokratie zu machen. Ich habe das ein bisschen weitergedacht und vielleicht dann eine bisschen kritische Frage. Jetzt sind wir ja nun nicht so weit, wie es aussieht, dass wir einen großen Moralkompetenz-Level haben als Gesellschaft. Wie ist es dann möglich, zukünftig tatsächlich Demokratie auf einem guten Wege zu bringen oder auch gestalten zu können?
Also ich glaube, die gute Nachricht bei dem, was er beschrieben hat, war, dass man Moralkompetenz lernen kann, also dass man Menschen das beibringen kann, stellt Dinge in Frage, befolgt nicht einfach blind Befehle und bemüht euch, eine andere Meinung wenigstens zur Kenntnis zu nehmen und am besten auch zu diskutieren. Das kann man lernen, hat er gesagt, und das war sogar nach seiner Darstellung sehr leicht. Er sagte ja, das kann man in ein paar Monaten oder in einem Jahr lernen. Es hängt aber maßgeblich davon ab, wer der Lehrer ist. Also es müssen wirklich gut ausgebildete Lehrer sein. Und da müssen wir wohl feststellen, das hat auch der Bildungsphilosoph Dr. Matthias Burchardt uns ja bestätigt, da ist in den letzten vielleicht 20 Jahren, vielleicht auch noch ein bisschen länger, alles schiefgelaufen, weil wir offenbar schon als Teil dieses jetzt ausgerollten Plans dazu gebracht werden sollten, uns daran zu gewöhnen, Befehle zu befolgen. Das gilt also insbesondere für die jüngere Generation, aber nicht ausnahmslos, denn beispielsweise bei der letzten Demo in Kassel waren ja eine ganze Reihe von jungen Leuten dabei. Die Veranstalter waren sehr junge Leute.
Nun hast du eben davon gesprochen, dass die Menschen auf den Demos aus der Mitte der Gesellschaft stammen. So nehme ich auch die Mitglieder bei der Basis wahr. Jetzt hast du auch schon einige Monate Basiserfahrung hinter dir bei uns in der Partei. Wen und welche Menschen siehst du bei uns in unseren Reihen in der Partei? Wen erlebst du?
Also ich hatte ja engeren Kontakt mit, Kontakt zu sehr vielen Leuten. Ich glaube, mit Frank Rödel haben wir am allermeisten zu tun gehabt. Es war so derjenige, der aus unserer Sicht die Dinge koordiniert hat. Aber ich kann die Namen gar nicht alle nennen, aber die 10, ich glaube, es waren 10 Leute, die bei uns im Ausschuss waren, also nach einer Ausschusssitzung bei uns waren. Es waren ausnahmslos sympathische Leute, die vernünftige Ideen haben, mit denen man sich problemlos über alle möglichen neuen Systeme, denn ich glaube, das System hier ist nicht mehr reparabel, unterhalten kann. Also jeder von denen hat auf seine Weise irgendwas Besonderes beizusteuern. Ich glaube, das waren sogar, Frank Rödel ist ja selbst Unternehmer, aber da waren sicherlich etliche Unternehmer dabei oder Solo-Selbstständige, jedenfalls Leute, die gewohnt sind, Verantwortung zu übernehmen. Und das wird, glaube ich, gebraucht.
Jetzt darf ich dir widerspiegeln aus der Basis, dass da manche Wünsche laut werden, dass du auch für uns in den Bundestag einziehst. Ist das denn für dich vorstellbar?
Also, Ich weiß nicht, also grundsätzlich, also ich würde nicht Nein sagen. Also es kommt auf die Situation an. Ne? Wenn es so sein sollte, wenn wir mal jemals in die Situation kommen, wo wir tatsächlich Menschen brauchen, die im Bundestag was tun, ich glaube, dann würde ich klar mitmachen, ja.
Toll.
Interessant. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich wäre ohne dich jetzt nicht zur Basis gekommen, denn tatsächlich war dieses Interview mit Viviane Fischer und Ovel Media der ausschlaggebende Punkt, als ich mich mit der Basis auseinandergesetzt habe. Und das geht vielen so, ja. Und wie gehst du mit dieser Verantwortung um, sage ich jetzt einfach mal. Du bist ja, sage ich mal, kann man schon sagen, ein Star in der Szene. Auf deinen Schultern wird viel Hoffnung abgelegt. Ja, was macht das mit dir?
Also, das ist wirklich ein Problem, aber ich kann damit umgehen. Also, ich bin ja glücklicherweise nicht mehr 20, sonst würde ich wahrscheinlich Schwierigkeiten haben. Ich will dir mal was sagen. Ich habe meine drei Top-Geräte beim Turnen waren Ringe, Boden und Pferdsprung. Ich hatte immer so ein bisschen Bedenken beim Reck. Was machst du, wenn du jetzt nicht rechtzeitig umgreifst, wenn du nicht rechtzeitig auf die andere Seite kommst mit der Hand und du rutscht ab? Wenn du anfängst, darüber nachzudenken, kannst du auch gleich aufhören. Denn diese Sportart kannst du nur betreiben, wenn du alles intuitiv machst. Aber die anderen drei, die konnte ich. Ich hatte eine Sprungkraft wie kein anderer. Ich hatte eine Doppelseite rückwärts drauf, als die anderen das noch gar nicht wussten, wie das geht. Und ich war sehr stark immer. Ich konnte also auch gut Ringe turnen. Das war für die Mannschaft wichtig, dass ich an diesen drei Geräten Punkte mache. Und da gab es mal eine Situation, wo ich dachte, scheiße, eigentlich kannst du nicht mehr. Da waren die Hände komplett aufgerissen. Aber ich war für, da war noch ein Gerät zu turnen, nämlich Ringe. Und ich dachte eigentlich, lass es. Aber wir brauchten diese Punktzahl noch. Wenn ich das Ding durchturnen könnte, dann war klar, dann könnten wir das sogar gewinnen. Also habe ich es gemacht. Danach war ich natürlich völlig im Arsch. Aber es musste eben getan werden, weißt du? Und so lächerlich das klingt, John Wayne, der wird immer als rechtsradikal bezeichnet, das war der gar nicht. Ich habe den mal kennengelernt, als ich ich glaube in Bel Air war das damals, habe ich ein Haus gehütet für jemanden und dann und wegen der Zeitumstellung bin ich morgens um 4 aufgewacht oder um 5 und habe dann draußen jemanden gesehen, der sah mit 4 Hunden, der sah aus wie John Wayne. Bin ich rausgegangen, weil ich ja sowieso nicht mehr schlafen konnte, es war John Wayne. Und dann habe ich mich ein bisschen mit ihm unterhalten und habe so ein Autogramm von ihm gekriegt. Ich hatte nichts Besseres da als so eine alte Sparkassenkarte, hat er auf der Rückseite Good Luck John Wayne geschrieben. Super netter Kerl, rechtsradikal nicht. So dumm das klingt, nein, dumm ist das nicht, so simpel das klingt. Der Typ hat ja den Spruch geprägt, ein Mann muss tun, was ein Mann tun muss. Ja, und das muss man eben manchmal tun. Da gibt es keine Wahl. Es bleibt dir nichts anderes übrig.
Kommt daher der Spruch im letzten Corona-Ausschuss, du ziehst mit links schneller, hat das damit was zu tun?
Mein Vater hat mich mal ins Schießkino mitgenommen. Also das ist so ein Tunnel, da lernen die Polizisten schießen, auch auf bewegliche Ziele. Und dann sitzt du in so einem Rüttelsitz, also der macht so ein Auto nach. Dann musst du also selbst, wenn du selber noch in Bewegung bist, schießen. Und der hat mir dann versucht beizubringen, ich war ja auch mal irgendwann Soldat, der hat mir versucht beizubringen, richtig gut zu schießen. Ich bin aber Linkshänder. Und deswegen, und er nicht. Und deswegen war das nicht ganz so einfach. Aber Tatsache ist, ich kann das tatsächlich. Und das also war aber ein Witz. Ne? Ich kann ein bisschen schneller mit links ziehen als die meisten anderen, habe ich, glaube ich, gesagt. Also es war ein Witz. Aber ich kann das.
Aber das freut meine Frau jetzt. Das muss ich ganz normal wirklich sagen. Nämlich die hat mir letztens in einem Gespräch, wir hatten so einfach ein ganz normales Gespräch. Und da sagt sie zu mir, du, ist dir schon mal aufgefallen, dass Linkshänder ganz besonders intelligente Menschen sind? Ich sage, nö, das ist mir nicht aufgefallen. Und dann konnte ich mich an deinen Satz erinnern, ich ziehe mit links schneller. Es wird meine Frau jetzt sehr freuen, dass du zu den intelligenten Menschen gehörst.
Ich kann aber auch mit rechts. Also ich bin einer der Letzten, den man damals, also wirklich bescheuert, versucht hat beizubringen, dass man mit rechts schreibt. Also schreibe ich mit rechts. Aber ich kann, Squash zum Beispiel spiele ich mit beiden Händen. Aber schießen kann ich tatsächlich nur mit links. Mit rechts geht das nicht.
Ich freue mich ganz besonders, denn Wolfgang und ich haben uns heute Morgen auf unser Gespräch vorbereitet und wir hatten einen Wunsch. Wir würden gerne den Menschen, Rainer, für mich gerne kennenlernen und auch unseren Hörern mal präsentieren. Ich finde, das klappt außerordentlich gut, dank deiner Offenheit. Also wirklich großes Dankeschön. Und daher mit Blick auf die Uhr und aus Respekt auch vor deiner Zeit würde ich gerne eine abschließende Frage stellen. Ehrlich gesagt sind es zwei, ich mogel noch eine unter.
Könntest du mir auch noch eine?
Natürlich, Wolfgang. Meine abschließende lautet jedenfalls, Rainer, was würdest du anders machen im Zuge dieser Situation, wenn es keine Angst gäbe? Und wenn du jetzt wetten müsstest, wo stehen wir Weihnachten?
Wenn es keine Angst gäbe, dann könnten wir ja alle mit hoher, also auch auf der anderen Seite, das ist ja, das muss man ja auch sehen, die andere Seite hat Panik. Ne? Die andere Seite steht kurz vor der Enttarnung und die haben Panik. Wenn es keine Angst gäbe, hätten wir nach wie vor eine freie Meinungsäußerung und dann würden wir schon deshalb, weil wir ungehindert öffentlich unsere Meinung sagen könnten und die andere Seite sie auch zur Kenntnis nehmen würde, dann würden wir schon deshalb das ganze Spiel innerhalb von 0, nix, da bin ich absolut sicher, innerhalb von Tagen beendet haben. Ich glaube, dass wir ohnehin, um den zweiten Teil der Frage zu beantworten, kurz vor einem Tipping Point stehen. Es sieht so aus, also wie gesagt, wenn man Frau Merkel anguckt, die sieht ziemlich fertig aus. Die anderen, also Klabauterbach und ähnliche Figuren, die reden sowieso immer nur Blödsinn, aber die sehen auch nicht viel besser aus. Und ich glaube schon, dass die ganzen Fehler, insbesondere diese Impfnebenwirkungen, jetzt erhebliche Folgen haben werden. Wir sehen zwar, dass diese Aktionen da im Suezkanal passieren und dass die Waffengesetze plötzlich aufgeweicht werden, damit die öffentlich Bediensteten sich praktisch restriktionslos Waffen verschaffen können. Aber auch das spricht ja alles nur dafür, dass sie Angst haben. Deswegen glaube ich, dass wir nicht mehr bis Weihnachten warten müssen, sondern dass die nächsten paar Wochen, die nächsten paar Tage und Wochen sehr entscheidend sein werden dafür, wie schnell wir das Ruder rumreißen. Dass wir es rumreißen, daran besteht überhaupt kein Zweifel.
Das macht Mut. Herzlichen Dank. Wolfgang, du hast auch noch eine Frage.
Ja, ich habe auch noch eine Frage. Die habe ich beim Zuhören jetzt schon fast vergessen, aber ich glaube, ich kriege die noch zusammen. Ja, genau. Es gibt ja immer wieder Menschen da draußen, die noch vielleicht noch nicht den Mut haben, nach draußen zu gehen und auch vielleicht noch ein bisschen skeptisch sind, wo auch, du hast gerade den Kipppoint angesprochen. Was würdest du den Menschen vielleicht noch als letzte Botschaft mit auf den Weg geben, die das jetzt vielleicht hören, sehr interessiert sind und vielleicht noch so ein bisschen in unsere Richtung denken, ja, das sind ja alles nur Verschwörungstheoretiker oder auch Leugner und alles, was wir an uns, an Beschimpfungen über uns ergehen lassen müssen. Gibt es da vielleicht ein schönes Wort, welches du an diese Menschen richten könntest, um denen vielleicht nett entgegenzutreten?
Als ich vorhin gesehen habe aus den Leserbriefen, dass da im Tagesspiegel irgend so eine Diffamierungsnummer gegen mich läuft, die aber, das war ja erwartbar, da hat mich natürlich die kalte Wut gepackt. Andererseits, ich habe es ja bisher noch gar nicht lesen können und es werden andere für mich lesen, um festzustellen, lohnt sich das da juristisch was draus zu machen oder nicht. Aber grundsätzlich, mal abgesehen von solchen Typen, die wohl sowieso zu schwer beschädigt sind, als dass es lohnt, mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Also dieser, ich glaube, einer von den Autoren heißt Sebastian Leber und der war auch noch dumm genug, seine Frauenprobleme in einem Buch zu veröffentlichen. Grundsätzlich, wenn wir es mit normalen Leuten aus diesem Trupp, der noch in Anführungsstrichen Regierungsgläubigen zu tun haben, würde ich immer nur sagen, sprecht mit uns. Es ist ganz einfach, weil keiner von uns steht da und sagt, hey, du hast wohl nicht mehr alles, sondern jeder von uns ist bereit und in der Lage, wir haben nämlich die Moralkompetenz, ist bereit und in der Lage zu sprechen. Und in dem Moment, wo die Menschen mit uns sprechen, Beispiel der Taxifahrer, von dem ich eben gesprochen habe, in dem Moment, wo die Menschen bereit sind, mit uns zu sprechen und dann auch erfahren, dass die wohl nicht den ganzen Teil der Wahrheit kennen, sondern möglicherweise einen Haufen Unfug kennen. In dem Moment dreht sich das Blatt schon und in dem Moment tut sich was Positives. Selbst wenn das nur der Beginn von weiteren Fragen ist.
Ja, liebe Zuhörer, das war in jedem Fall ein schönes Schlusswort. Und ich darf euch sagen, diese Gespräche sind diejenigen, die einen durch diese Krise tragen und die inspirieren und vor allen Dingen Mut machen. Lieber Rainer, vielen Dank für deine Zeit. Wolfgang, natürlich auch dir. Ich wünsche euch nur das Beste und vor allen Dingen, Rainer, dir viel Kraft und gutes Gelingen. Wir schaffen das zusammen.
Danke. Wir schaffen das zusammen. Vielen Dank, Jungs.
Von Mensch zu Mensch. Ein Podcast der Basis.
Weitere Informationen erhältst du unter www.diebasis-partei.de.